Decode the Bus.
Für uns beide ist ja die News nicht ganz neu, als dass wir doch die letzten paar Wochen und Monate sowohl strategisch und inhaltlich uns intensiv miteinander auseinandergesetzt haben und überlegt haben, ob das eine gute Idee ist. Es gibt uns so einen DNA-Rucksack mit, der uns auch ein bisschen verpflichtet, aber irgendwo mit dieser Heritage kann man irgendwie doch recht viel anfangen. Da habe ich nochmal ein Feld gefunden, wo ich ganz bei Null anfange. Mit seinem unternehmerischen Vorantreiben ins Risiko gehen, Themen zu sehen von der Zukunft und die mit allen Konsequenzen umzusetzen. Da habe ich ganz viel mitgenommen.
Decode the Bus.
Willkommen bei Decode the Bus. Heute mit einer Special Edition aus aktuellem Anlass. Das heisst, heute geht es für einmal auch um uns selber, um Jim und Jim. Bei uns im Studio ist nämlich der Pablo Körfer. Er war früher Partner und Geschäftsführer bei der Werbeagentur Rod. Jetzt ist er Co-CEO der mittlerweile grössten Kommunikationsagentur der Schweiz, Farner. Er führt die Agenturgruppe und treibt das Wachstum voran. Ich will herausfinden, wie sieht die Strategie von Farner aus, wie die Agentur zunehmend auch die Hyperconnected Generation abholen kann und was sind seine Challenges. Pablo, schön, bist du da.
Schön, dass ich da sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir zu reden.
Pablo, was ist die grösste Challenge? Geschäftsführer von Rod als mittelgrosse Agentur oder Co-CEO von Farner, einem Agenturkoloss für Schweizer Verhältnisse?
Ja, das ist eine gute Frage. Was ist die grösste Challenge? Ich glaube, es sind unterschiedliche Challenges. Ich glaube, der Aufbau von der Agentur Rod war eine Challenge gewesen, etwas zu kreieren, was es so im März noch nicht gegeben hat. Auch oft so ein Antipod zu sein zu dem, was es sonst im Markt gibt. Das war eine Challenge gewesen, eine Agentur aufzubauen, ohne Auffangnetz, wo man ja, von morgen bis abend eigentlich so in das Baby investiert und das aufbaut. Ich glaube, das ist eine Art von Challenge. Das war spannend gewesen und auch sehr lehrreich. Ich glaube, die Challenge jetzt im Führen von so einer voll integrierten Kommunikationsagentur ist der Challenge zu suchen in der Komplexität. Es ist sehr vielschichtig. Menschen sind unterschiedlich. Der Markt dreht sich immer schneller. Wir sind immer noch im Markt drin, wo jetzt auch nicht. Es kommen aus zwei Pandemiejahren alle zusammen, der Gesamtmarkt. Das ist nicht ganz einfach. Und wir haben eine Wachstumsstrategie. Und Wachstum geht einem nicht in die Chance. Von dem her kommt dort der Challenge her. Ja.
Genau, über die Strategie reden wir natürlich nachher gerade auch noch. Was würdest du als deinen grössten Erfolg bezeichnen, seit du Co-CEO bist?
Das haben wir noch nie überlegt. Ich glaube, es ist zu früh, um schon anzugehen und zu sagen, das und das ist erfolgreich. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut läuft. Es gibt ja auch so ganz kleine Erfolge, ganz kleine Erlebnisse, die einem immer wieder bestärken, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber jetzt so irgendetwas schon als Erfolg zu nehmen und das jetzt irgendwo so rauszustellen, glaube ich, ist zu früh. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Was Spass macht, ist die Zusammenarbeit mit diesen Menschen. Was extrem begeistert und ist für mich persönlich, ist Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn wir jetzt um die Wachstumsstrategie, Thema Akquisition kommen, sehen, was es so für Lebenswerke gibt, was da gebaut worden ist und wie da so eine gemeinsame DNA ist, unternehmerisch tätig zu sein und das quasi in so ein gemeinsames Grosses hineinzubauen. Hat bis jetzt schon ein, zweimal geklappt und das ist sicher ein Erfolg, aber das ist auch vor allem bereichernd.
Der Pablo ist offensichtlich bescheiden und er ist auch ein People's Guy. Das ist auf jeden Fall das, was mir gesagt worden ist, wenn ich mit Menschen aus seinem Umfeld geredet habe. Farner, die integrierteste Kommunikationsagentur der Schweiz, das ist ein grosser Claim. Was sind da Gefahren? Gibt es Gefahren?
Ja, vielleicht muss ich schnell ausführen, was ich oder was wir mit der integriertesten Kommunikationsagentur, was wir darunter verstehen. Weil das Wort integriert fällt ja noch schnell. Was heisst denn das genau? Aus unserer Sicht ist es eine komplette Wertschöpfungskette, eine kommunikative Wertschöpfungskette. Wir haben das Heritage-Business aus der Politik, aus den Public Affairs, wo wir stark in der Öffentlichkeit Themen mitbestimmen, an Themen arbeiten. Wir haben den Bereich Corporate Communication, wir haben den Bereich Branding, wir haben den Bereich Change, klassische Marketing, Kommunikation, Digitalisierung. Und in dem Sinn Stichwort Live-Events, wenn man sich das so überlegt, oder eine komplette Wertschöpfungskette. Das verstehen wir unter integriert. Integriert ist nicht einfach nur, wir haben die klassische Kommunikation und das Digitale in ein Team zusammengepackt und können jetzt beides. Für uns ist das die komplette Sicht, der komplette Blick darauf. Wir können eigentlich jede Kommunikationsaufgabe als Agentur lösen. Du hast gefragt, was die Gefahr ist von so einer grossen, integrierten Kommunikationsagentur. Da ich ja durchaus ein Optimist bin, sehe ich natürlich viel mehr Chancen im Ganzen. Ich glaube, in dieser Marktkonsolidierung, wo wir drin sind, ich glaube, sehen wir, dass die Bewegung nach einem grösseren, integrierten Player stattfindet. Das ist überall sichtbar, in den Netzwerkagenturen, auch in den inhabergeführten Agenturen. Alle arbeiten an ihrer Wertschöpfungskette. Ich glaube, so der Stuck-in-the-Middle-Player, der hat es schwierig, wo weder Fisch noch Vogel ist. Auf der anderen Seite haben sie einige mit einer zugespitzten Positionierung, wo irgendwo in einem Bereich drin sind. Natürlich Vorteile in der Agilität, aber sind dann jeweils so ein bisschen begrenzt. Und die Gefahr vom Grossen liegt vielleicht auch darin, dass das Risiko ein bisschen grösser ist. Gefahren haben wir jetzt gesehen, Themen wie eine Pandemie, die einen grossen Impact könnte haben. So Gefahren gibt es, aber das Modell an sich sehe ich eigentlich keine Gefahren drin. Wir glauben total an das und sind auch optimistisch, dass das richtige Modell ist. Und aber auch, wenn wir über den Tellerrand raus schauen, vielleicht reden wir dann auch noch ein bisschen über die internationale Expansion, zeigt auch alles auch in die gleiche Richtung. It's the way to go.
Ja, das bringt mich gerade zum nächsten Gedanken. Thema Wachstumsstrategie, auch international, bei einer Kommunikationsagentur. Was bedeutet das?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden für uns in der Schweiz. Wir haben einerseits die Strategie der Schweiz, die Michel und ich verantworten, zusammen mit dem Management Board und den anderen Partnern, und die internationale Strategie. In der Schweiz haben wir einerseits eine organische Wachstumsstrategie. Wir sind in gewissen Kommunikationsbereichen schon stark, könnten aber auch noch mal stärker wachsen, unser Marktpotenzial abschöpfen und wachsen aber auch anorganisch, also durch Zukäufe, durch Akquisitionen. Das ist übrigens etwas, was Fahner auch schon in der Vergangenheit immer gemacht hat, auf diesen beiden Dimensionen zu wachsen. Ich bin ja selber in dem Sinn mit ROD ein Akquisitionswachstum. Und da hat es vorher schon einige gegeben. Und die Strategie fahren wir jetzt weiter in der Schweiz. Ich glaube, für die Schweiz kann man sagen, es gibt noch Bereiche, Geschäftsfelder, wo wir noch nicht stark vertreten gewesen sind. Ein Thema zum Beispiel, Thema Video-Consulting, wo wir mit Joveo Mitte letztes Jahr die erste Akquisition gemacht haben. Und noch ein paar Themen, wo wir vielleicht dann auch noch darüber reden. Und vor allem im digitalen Bereich, wo wir stark wachsen wollen, dass wir zu einem digitalen Powerhouse werden, hier in der Schweiz, und ein paar Player wirklich frontal können angreifen. Und international ist die Wachstumsstrategie akquisitionstrieben. Was wir eigentlich wollen, ist in den grossen europäischen Märkten nach dem Vorbild Fahner Agenturen zusammenbauen. Entweder gibt es die schon und dann würden wir mit denen gerne eine Partnerschaft eingehen und die übernehmen. Oder es braucht einzelne Player, wo wir zu einem integrierten Player dann zusammenbauen in den jeweiligen Ländern. Und dort netzwerkübergreifend dann eigentlich das einzige inhabergeführte europäische Netzwerk dieser Art bauen, weil das gibt es im Moment so nicht. Mhm.
Du hast das Stichwort digitales Powerhouse erwähnt. Ist das auch gerade die Positionierung von vorne, die man anstrebt?
Es ist sicher ein wichtiger Teil. Digitalisierung von all diesen Kommunikationsbereichen, wo wir schon stark drin sind, ob es Corporate Communication ist, aber auch zum Beispiel der ganze Politikbereich, all das durch eine starke digitale Prägung zu verbessern, das ist sicher einer der Grundpfeiler von der Strategie. Das Thema Digitalisierung ist für uns nicht etwas, das rein nur in der Marketingkommunikation stattfindet, sondern das sehen wir in dem Sinn wirklich integriert. In der internationalen Wachstumsstrategie wird das auch eine wichtige Rolle spielen. Dort geht es aber sicher auch mal zuerst um gewisse Grundthemen, ob es das Consulting-Themen sind oder Bereich Märkte, ob es Change-Kompetenzen sind oder Health-Kompetenzen. Vielleicht ähnlich in der Schweiz kommt dann Digitalisierung auch in einem zweiten Schritt dazu und wir müssen zuerst mal so ein bisschen das Grundframework bauen.
Fahrner hat eine Heritage. Man hat vor über 70 Jahren die Agentur gegründet. Und heute sind wir in einer komplett anderen Welt. Wie verbindet man quasi die Heritage von Fahrner mit einer heutigen neuen Art von Agentur?
Ja, das ist eine gute Frage. Mir persönlich ist es zumindest so gegangen, als ich mich mit der Vergangenheit von Fahrner angefangen beschäftigen. Bin eigentlich erstaunt gewesen, auch wenn es doch schon einige Jahrzehnte her ist, wie modern auch schon gewisse Themen früher angegangen worden sind. Und ich glaube, da ist schon so in der Grund-DNA etwas drin. Ich kann vielleicht auch ein, zwei Beispiele nennen, wo mir so geblieben sind, wo durchaus mit einem modernen Campaigning vergleichbar sind. Gibt zum Beispiel das Thema, dass mal für eine Expo-Ausstellung für die Schweizer Armee man einen Film gemacht hat und der ist auf der Oscar-Shortlist gewesen, oder? Und das auch nochmal so als Vehikel genutzt für Öffentlichkeit. Mhm. Es hat einmal eine Kampagne gegeben, das war irgendwo in den 60er Jahren gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, wo für eine Olympiakandidatur, glaube für Zürich, man die Leute durch so recht viele Aktivierungsmassnahmen dazu gebracht haben, so öffentlich sich zu bewegen. Es hat auch einen Song gegeben. Der Song war in der Hitparade gewesen, oder? Und wenn man sich dann jetzt noch einmal überlegt, was es alles für Vehikel auch wieder gegeben hat, so in den letzten vielleicht auch 10 Jahren, wo Marketing, Kommunikation und Musik zusammengespielt hat, das hat man damals schon in den 60er Jahren genutzt, damit man so einen Kandidatursong gehabt hat, wo die ganze Stadt irgendwo wie gelost hat und damit quasi Sport getrieben hat. Also irgendwie extrem modern, auch schon immer wieder gedacht. Eine andere Anekdote, die ich total cool finde, auch wenn man jetzt über so Life Experience und PR redet. Damals hat der Rudolf Fahrner, der hat ja das Thema PR so aus den USA in die Schweiz übergebracht und dort auch mal, und da in der Schweiz so ein bisschen die erste Agentur in einem modernen oder zeitgemäßen Sinn aufgebaut und dort hat er für Coca-Cola geschafft. Und es ist auch darum gegangen, in der Öffentlichkeit so ein bisschen einen Diskurs zu führen über das Süßgetränk und das war irgendwie wie neu gewesen und das haben alle noch nicht gekannt. Und der Gedanke war damals wie gewesen, wo wird dann so haushaltsführend auch viel über Themen geredet. Und dann ist man darauf gekommen, ja, beim Coiffeur. Und nachher hat man angefangen, alle Coiffeur-Salons mit Coca-Cola auszustatten. Mhm. Irgendwie extrem modern und damals schon auch kreativ gedacht. Und ich glaube, ja, das gibt uns so ein, irgendwo doch einen DNA-Rucksack mit, wo, ja, wo uns auch ein bisschen verpflichtet. Aber ja, irgendwo mit dieser Heritage kann man auch irgendwie doch recht viel anfangen.
Das ist geil. Coole Anekdote. Das ist auch etwas, wo ich mich gefragt habe in der Vorbereitung von dem Cast. Warum ist echt Farner so bold? Ich finde, man geht zum Beispiel mit dem Thema Wachstum und Wachstumsstrategie bold um. Man geht gerade raus quasi und erzählt das. Und das hast jetzt auch du gerade da schon wieder gut quasi gezeigt in dem Gespräch bisher. Und ja, ich habe mich dann gefragt, oder? Ihr habt eigentlich eine DNA, wo aus der PR kommt, wo aus der Public Affairs Welt kommt. Und da geht es ja eigentlich darum, Talkability zu schaffen. Oder? Man muss irgendwie in Klatschspalten kommen, aber natürlich auch in die seriösen Spalten, logischerweise, in die seriösen Zeitungen etc. von früher. Und das heisst, man hat eigentlich immer ein bisschen das Gen gehabt, die DNA von, hey, wir müssen irgendwie schaffen, dass wir darüber reden, oder? Und ist man darum auch bald mit dem Thema Wachstum? Oder hat das überhaupt nichts miteinander zu tun?
Es hat sicher etwas mit einem Selbstverständnis zu tun, wie man mit Inhalten umgeht. Ich glaube, es geht darum, ja, Botschaften klar zu formulieren. Ich glaube, das wollen wir für unsere Kunden machen. Es geht darum, das Thema zum Beispiel, oder das Stichwort Content, ist in den letzten 10 Jahren so aufgekommen. Auch wenn du jetzt nochmal historisch Farner anschaust, eigentlich hat es immer schon ganz viele Menschen gegeben, die eigentlich Content kreiert haben. Anfänglich sehr viel geschrieben, aber ob jetzt das Broschüren sind und Geschäftsberichte und eben die Themen, die, wie du sagst, auch in der Öffentlichkeit sollen irgendwo Fuß fassen, sind eigentlich immer, das ist gar nicht so anders als eine Content-Strategie. Heutzutage ist natürlich viel diversifizierter in den Kanälen etc. und in der Ausspielung, Stichwort Assets. Aber das andere ist, ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, das Thema Wachstum so bold anzusprechen, dass es richtig ist oder dass es auch Michel und mein Führungsverständnis ist, die Sachen so zu benennen, wie sie sind. Ja, all die Leute auf eine Reise mitzunehmen, wo das geht auch um das und das ist ein wichtiger Teil, also müssen wir ihn auch benennen, weil er uns beschäftigt.
Genau, Stichwort Content, Stories erzählen. Ja, wir alle ticken gleich. Wir wollen die Story hören, die nicht heisst «Hund beißt Mann», sondern wir wollen die Story hören, die heisst «Mann beißt Hund». Ein Kollege, der in der PR arbeitet, der bringt das immer als Beispiel. Und es ist einfach so. Das heisst, die Regel, die ist schon immer so gewesen und die bleibt auch. Wie du gesagt hast, heute ist natürlich eine andere Generation auch als Empfänger auf dem Markt, Next Generation. Und das führt mich natürlich gerade zu den Big News, die da im Raum stehen, auch quasi als pinken Elefant da im Podcast-Studio steht. Und ich sage es gerade raus, ich habe heute am Morgen ein Meeting haben, wo ich Jim und Jim vorgestellt haben am ganzen Farner-Team Schweiz. Und das war natürlich für mich auch etwas Spezielles gewesen, nach 10 Jahren Agentur aufbauen. Haben wir uns dazu entschieden, dass wir mit Farner zusammenspannen, mit der Agentur, die eben so viel Heritage hat, so viel Kommunikationserfahrung und Know-how, ja, schließt sich Jim und Jim Farner an. Und darf jetzt ihre Services integriert anbieten innerhalb von der Farner-Gruppe, aber natürlich auch für die Kunden, die man bisher hat, logischerweise. Ja, was denkst du da dazu?
Also ich habe mich, also für uns beide ist ja die News nicht ganz neu, als dass wir doch die letzten paar Wochen und Monate sowohl strategisch und inhaltlich uns intensiv miteinander auseinandergesetzt haben und überlegt haben, ob das eine gute Idee ist. Aber das löst bei mir jetzt schon einmal am Tag X jetzt, wo wir haben dürfen, alle kommunizieren, Leute informieren, löst bei mir nochmal extrem viel Freude aus. Ich habe es vorher gesagt, persönlich finde ich das etwas vom Coolsten, mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen zu arbeiten, wo etwas aufgebaut haben und wo das auch, und das ist ein Grundsatz, ist auch so ein DNA-Stream, was es in den Fahnen gibt. Wir sind unternehmerisch getrieben, das weiter auszubauen und so Menschen an Bord zu begrüßen, sowohl dich als auch deine Kollegen und Kolleginnen. Also das löst bei mir super viel aus. Freue mich extrem drauf. Ja, ich glaube, wir haben vorher ja auch über einen spannenden Punkt schon mal geredet, und du hast gesagt, oder, Mann beißt Hund, Stichwort Aufmerksamkeit. Und das Thema, wie schaffen wir es in dieser heutigen Welt, die Aufmerksamkeit von unseren Zielgruppen zu erreichen. Und ich habe es gesagt, da gibt es eine hohe Komplexität drin, und man kann nicht mehr einfach nur so mit einer Botschaft und einem Peace irgendwie gerade alle erschlagen und erreichen. Und ich glaube, wenn man dann mal schaut, so wie ihr es arbeitet, Content in den digitalen Kanälen oder auch in den Life Experiences an eine jüngere Generation zu bringen und dann das gedanklich zum Beispiel auch zu kombinieren, wiederum mit zum Beispiel Fähigkeiten jetzt aus der Amplification oder aus der PR raus, wo man auch einen öffentlichen Bass zu etwas kreiert und so ein Highlight kreiert und dann wieder über den Kanal und dann wieder in Life Experience rein, das alles so zusammenzubringen, da habe ich extrem Lust drauf, für unsere Kunden, aber auch für die Mitarbeitenden, die da nochmal einen Talentpool mit überkommen, wo extrem bereichernd ist. Also ich freue mich mega.
Ich freue mich natürlich auch mega, sonst würden wir, glaube ich, gar nicht da sitzen. Wie gesagt, heute Morgen habe ich das präsentieren. Ich denke, wir haben zwei Themen, die uns speziell machen. Also einerseits, also es sind eigentlich drei. Das eine ist sicher das Know-how, das wir permanent generieren mit unseren Studien, wo es um den Hyperconnected Customer geht und in dem Zug auch gerade den Multi-Asset-Ansatz, den wir probieren, permanent zu produzieren, always on zu sein für unsere Kunden. Und ihnen eigentlich ein strategisches Storytelling bietet über das ganze Jahr, über ganz, ganz, ganz viele Assets. Ich sage immer, früher hat man 5 Assets gebraucht im Jahr, heute braucht man 500 Assets. Ich war mal vor x Jahren bei L'Oréal und dort haben wir tatsächlich noch mit irgendwie 5 Millionen Budget im Jahr, keine Ahnung, mit 20 Assets geschafft. Also ich meine, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und die Welt hat sich sehr stark verändert, aber eben auch die ganze Experiential-Welt, also alles, was draussen stattfindet, was live stattfindet, ist immer noch extrem relevant. Und das verknüpfen mit dieser digitalen Welt, das ist das, was uns treibt, das finden wir, das macht Spass. Glaubst du, ihr habt auch Kunden, die können von diesen Angeboten profitieren?
Absolut. Also wir haben ja auch eine gewisse Grösse, jetzt nicht nur in Anzahl Mitarbeitenden, sondern auch im Umsatzvolumen. Und das bedarf natürlich auch eine Vielzahl von Kunden. Oder? Das kommt nicht von einfach nur 10 Kunden her. Wir haben zum Teil bis zu fast 100 laufende Projekte in der Agentur. Wir haben eine Vielzahl von Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen. Natürlich ist nicht jeder Kunde oder jede Aufgabe Gen Z orientiert oder Next Generation orientiert. Nichtsdestotrotz, wenn man unser Kundenportfolio anschaut, da können wir beide miteinander noch wachsen.
Ja, du hast jetzt gerade von Teams geredet, die bei euch am Arbeiten sind, viele Projekte. Und da eine kleine Anekdote dazu. Ich bin irgendwann, glaube im November oder so, mal bei euch im Büro gesessen. Dann ist es irgendwie um eine Pitch-Vorbereitung gegangen. Und dann hast du gesagt, ja, ihr habt jetzt gerade einen Pitch, es sind irgendwie 30 Leute dran am Arbeiten. Dann habe ich gedacht, okay, crazy. Oder es arbeiten 30 Leute an einem Pitch. Wir haben nicht einmal 30 Leute. Also das ist eigentlich mehr als unsere ganze Agentur.
Ich weiß jetzt nicht, ob das der effizienteste Pitch war in dem Fall. Aber was natürlich passiert, oder, wenn es wirklich umfassend und integriert ist und wenn eine Aufgabe quasi all die unterschiedlichen, bei uns, wir nennen es Practices und Units, bedarf und auch wirklich, und das gab mir heute noch so, ich meine, in der Zwischenzeit habe ich doch alle kennengelernt, aber was schon extrem cool ist, dass es so viele Spezialistinnen und Spezialisten hat. Also wenn du jetzt irgendwo nimmt man einen Bereich irgendwo Corporate Communication, Finance, ein Fachspezialist zu der Finanzindustrie und dann hast du eine Fachfrage, da kannst du in ein Büro hineinlaufen, da hat es dort drei Leute und jeder weiss wirklich bis im Detail Bescheid. Und wenn du dann das mal multiplizierst in alle Bereiche rein, von der Agentur, ist einfach extrem viel Know-how da, extrem viel Spezialwissen und spannend ist das zu verbinden und ja, manchmal gibt es eine Phase in einem Pitch, wo man sagt, okay, jetzt muss man irgendwo alles zusammensuchen. Aber es ist eigentlich nicht gang und gäbe, dass so viele Leute an einem Pitch arbeiten. Stichwort Effizienz treibt uns auch um. Oder? Wie schaffen wir es, integrierte Teams effizient, zielführend zusammen arbeiten zu lassen? Wir haben schon extrem viel gelernt, auch in den letzten mehr als 10 Jahren. Und ja, ich glaube, wir haben es fast draussen.
Mm. Ist das auch so ein bisschen etwas, wo Fahrner auch auszeichnet, dass ihr wirklich so ein bisschen die Spezialisten habt auf Themenbereichen, wo man jetzt vielleicht bei kleineren Agenturen weniger hat? Also wenn du zum Beispiel mit Rod vergleichst, oder hast du wahrscheinlich nicht einen Spezialist auf einem Thema gehabt. Habt ihr das so bei Fahrner?
Ja, die Vielzahl an Spezialistinnen und Spezialisten, das macht uns sicher aus. Ob jetzt das aus einem Marktbereich ist, ich nehme nochmal als Beispiel Corporate Communication. Dort haben wir Marktspezialistinnen und Spezialisten zum Beispiel aus dem Bereich Health. Nachher hat es Marktspezialistinnen und Spezialisten aus dem Bereich Finance. Dann hat es aber auch Leute, die sich nur mit ICT und Technology auseinandersetzen. Nachher gibt es Leute, die Kompetenzen rein im Markt von der Immobilie haben. Und wenn du da auf einen Kunden triffst und irgendwo Know-how brauchst, nachher baust du ein integriertes Team zusammen und das ist extrem inspirierend, sehr effizient, mit so Leuten zusammen zu arbeiten, weil du dir das nicht irgendwo selber alles musst aus den Fingern saugen oder so ein bisschen im Halbwissen rumgeistern, sondern du hast einfach Kompetenz am Tisch. Das bereichern Teams, aber überzeugt auch alle Kundinnen und Kunden.
Wir reden von Kompetenzen und wir sind an einem Tisch. Was habe ich da für eine Kompetenz am Tisch, wenn ich mit dem Pablo Co-CEO rede? Was ist deine grösste Kompetenz, die es braucht, um diese Rolle zu erfüllen?
Ja, ich glaube, du hast irgendwann eingangs gesagt, ich sage ein People's Guy. Vielleicht stimmt das auch. Ich glaube, ich kann relativ gut mit unterschiedlichen Menschen an einer gemeinsamen, ja, an einer Vision oder an einer Strategie arbeiten. Ich glaube, es ist auch etwas Wichtiges, mit unterschiedlichsten Menschen zu arbeiten, weil auch in unserem Konstrukt drin hat es von Programmierer bis hin zu gestandenen Wirtschaftsführerinnen und Führer alles. Da kommen verschiedene Lebenswelten zusammen und ja, irgendwo mit all diesen unterschiedlichen Menschen zusammen zu arbeiten, ich glaube, da habe ich noch einen guten Zugang. Ja, weiß nicht, was kann ich noch gut oder was bringe ich noch für Kompetenzen mit? Ich glaube, eine grosse Offenheit. Ich glaube, ich habe wirklich ein starkes Interesse, anderen Leuten zuzuhören. Ich habe ein Interesse daran zu verstehen, was sie antreibt und das in Energie umzulegen, wo irgendwo wieder gut kanalisiert wird. Ja.
Was sind deine Aufgaben?
Ja, was sind meine Aufgaben? Hat einerseits so ein bisschen mit dem also die Führung von der Agentur, die Michel und ich zusammen unter unserer Obhut haben. Das hat einen ganz organisatorischen Approach, oder? Also einen Führungsrhythmus, wo wir führen, von Management Board Meetings über Vorbereitungen von VR-Sitzungen bis hin zu internationalen Management Board Meetings etc. Also da gibt es gemäss OR also ganz viele Aufgaben, die wir müssen übernehmen müssen. Es gibt ganz viele Aufgaben, die auch ein bisschen aus dem Organigramm rauskommen. Oder? Es gibt Verantwortlichkeiten gegenüber all diesen Streams, die eine Agentur hat. Zusammenarbeit mit der Karin, CFO, Management Service Themen, wenn es um Finance, IT, HR geht. Wir arbeiten zusammen eng mit der Nina, wo COO ist. Wir haben die einzelnen Practices, wenn es quasi im Markt hineingeht, wo der Michel und ich je auch noch eine Practice in dem Sinn leiten. Dort sind wir, haben wir eine Führungsrolle drin und auch eine operative Marktvorantreiberrolle. Und dann kommt jetzt die Wachstumsstrategie on top, wo wir so fast zum Teil auch ein bisschen im M&A-Business drin sind eine hohe Integrationsaufgabe auch haben, die Agenturen, die da dazukommen, super zu integrieren und wertschöpfend zusammenzubringen.
Und du hast anscheinend ein Faible fürs Kleindruckte. Wo kannst du das einsetzen? Was bedeutet das überhaupt?
Das weiss ich im Fall auch nicht. Ich glaube, dass habe ich ein Faible für Kleindruckte? Heisst, dass ich bin ein Pedant? Oder heisst das, ich würde irgendwo noch das Kleindruckte irgendwo unten reinmogeln? Nein, ich glaube, das heisst alles nicht.
Also es steht so in deiner Beschreibung.
Ja, ich lese gerne Verträge. Das ist ganz komisch, ich finde es noch spannend. Ich habe ja auch ein abgebrochenes Jus-Studium. Vielleicht ist das so noch ein nicht abgeschlossener Stream in meinem Leben. Irgendwo habe ich das nie ganz vervollständigt, das Jus-Studium. Aber ich muss sagen, die Übersetzung von einer strategischen Intention oder von einem Geschäftsbereich auch in ein vertragliches Werk hinein, finde ich durchaus spannend. Ich habe auch schon immer spannend gefunden, eine vertragliche Zusammenarbeit zwischen einer Agentur und einem Kunden bestmöglich abzubilden. Vielleicht kommt das dort her. Aber ich finde es noch... Ja, irgendwann müsste ich wahrscheinlich das Jus-Studium noch abschliessen.
Wahrscheinlich.
Next life.
Ich habe mit vielen Menschen aus der Agenturwelt zu tun oder sonst aus der Marketing- und Werbewelt. Aber dass jemand gerne Verträge liest, das ist wirklich etwas Spezielles. Das findet man nicht
jeder hat seinen Spleen.
ein anderes Thema, wenn man über dich liest, wir gehen auf Brasilien. Ich war nämlich vor längerer Zeit mal in Brasilien und dann... habe ich damals als junger Mensch eine neue Sportart kennengelernt. Also ich bin eigentlich dort surfen. Wir sind ein bisschen gestrandet in einer Stadt und dort hatte es keine Wellen gehabt. Und dann habe ich eine neue Sportart kennengelernt, namens Brazilian Jiu-Jitsu. Und er war ein Jiu-Jitsu-Meister und hat uns mitgenommen in sein Studio und hat gezeigt, wie die Sportart funktioniert. Ich habe herausgefunden, die ist sehr... gewalttätig. Es ist eine sehr harte Sportart. Ich muss sagen, für mich ist es nichts. Ich war vielleicht einfach auch ein bisschen zu wenig kräftig für das. Ich weiß es nicht. Aber du machst Brazilian Jiu-Jitsu. Wie bist du auf das gekommen?
Ja, ich muss vielleicht sagen, dass Sport schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat in meinem Leben. Ich glaube, es ist so auch etwas, wo ich viel Energie daraus geschöpft habe, aber auch so ein bisschen eine Lebensschule war. Ich habe immer schon wettkampfmässig, ich bin lang Kanu gefahren, an Weltmeisterschaften, an Europameisterschaften. Und wenn man so ein bisschen weiss, so im Amateursport oder eigentlich so das tägliche Trainieren, aufs Ziel hinschaffen, der Umgang mit Niederlagen, wenn es dann mal nicht klappt, mit sich selber sich müssen auseinandersetzen. Man kann auch niemand anderem die Schuld geben im Sport, meistens als sich selber. Also du gegen dich und nicht du gegen irgendwie andere. Also das war schon immer ein wichtiger Teil. Ich muss immer Sport machen, brauche das auch als Ausgleich. Ich hatte da so, sag ich mal, die Kanu-Karriere. Irgendwo war das noch mal ein Peak gewesen, vor irgendwo ca. 5 Jahren. Habe ich dann noch mal so ein Comeback für eine WM gegeben.
Vor 5 Jahren?
Ja, wann ist das gewesen? Kanada.
Wow.
Ja. Oder ist das mehr?
Also, wie kann man sich das vorstellen? Kanu-Karriere? Also.
Ich habe angefangen, Kanufahren so in den klassischen Disziplinen, Slalom, Wildwasser, Abfahrt heissen die. Und dann habe ich lange Kanu-Polo gespielt. So ein bisschen eine spielerische Art und Weise. Das auch in England gespielt. Auch in anderen Ligen, in der italienischen Liga. Also sehr intensiv. Und irgendwo habe ich wie gemerkt, okay, das wird nicht mehr besser im höheren Alter, sondern man muss mehr, muss einen rechten Aufwand betreiben, um zumindest den Level nur halbwegs zu halten. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, der Peak ist erreicht. Ich habe mir etwas Neues gesucht. Es klingt jetzt so, als ob ich aktiv auf der Suche war. Habe aber immer schon eigentlich so ein Faible gehabt für den Kampfsport, für verschiedene Martial Arts habe mich für das Thema schon immer interessiert. Mein Sohn, der Henry, den habe ich dann irgendwann ins Brazilian Jiu-Jitsu geschleppt. Der hat total viel Spass gehabt und dann habe ich wie gemerkt, ja, vielleicht lebe ich da, also vielleicht muss er da etwas ausleben, was ja ich eigentlich will machen. Habe dann auch angefangen. Ja, und das ist so, da habe ich nochmal ein Feld gefunden, wo ich ganz bei Null anfange, wo ich alles neu muss lernen, auch etwas sehr Komplexes. Ich glaube, Brazilian Jiu-Jitsu hat man nie ausgelernt. Es gibt jetzt nicht so etwas, wo man sagt, okay, dann kannst du es, sondern es ist wirklich never ending. Und jetzt da nochmal so ein Thema nebenbei zu haben, wo mich voll fordert. Und das hat man, wie man so schön sagt, den Finger reingenommen. Nein, das sagt man nicht. Was sagt man?
Den Ärmel reingenommen.
Super. Und jetzt bin ich nach dem auch noch süchtig.
Ja, Sport macht süchtig. Und es ist doch auch wieder ein kleiner Nugget, den wir hier gefunden haben. Der Pablo hat Kanupolo in der italienischen Liga gespielt. Ich habe mir das so vorgestellt, okay, also du hast ja müssen immer auf Italien fahren. Also das kannst du nicht von der Schweiz aus machen, remote. Darum ja.
Ja, bin viel in Europa rumgekommen, in den Kanupolo-Jahren, viele Kilometer auf Autobahnen verbracht, aber würde keine Sekunde missen davon. Auch viele Freundschaften auf der ganzen Welt geschlossen, hat durch den Sport fast die ganze Welt gesehen, auch in Japan gewesen, an einer Weltmeisterschaft plus gereist, in Kanada gewesen, an einer WM gewesen, in Brasilien an einer WM gewesen, und. Also, und eigentlich fast jedem europäischen Land irgendwo mal Wettkämpfe betrieben. Ich glaube schon so, wenn wir jetzt nochmal den Bogen schlagen, mit den unterschiedlichsten Menschen gemeinsam etwas erlebt und an Themen geschafft. Vielleicht hat mich das auch geprägt.
Mhm. Und das bringt mich gerade zum nächsten Thema, und zwar Personal Influencer. Welche Person auf deinem Weg hat dich am meisten beeinflusst? Oder vielleicht sind es auch mehrere Personen gewesen. Respektive hast du am meisten dürfen lernen?
Hey, ich habe... ich glaube, es gibt schon so ein paar Menschen, die eine stärkere Prägung hatten als andere. Ich muss aber sagen, dass jetzt vielleicht nicht nur die wichtig waren, die ich vielleicht nachher noch schnell aufzähle, aber Manchmal sind es kleine Bits and Pieces, die ich mir irgendwo mitgenommen habe, die mich inspiriert haben, wo ich irgendwo, irgendwo gesagt habe, das finde ich jetzt etwas, wo für mich auch stimmt. Es gibt natürlich auch en contraire Sachen, wo man sagt, okay, das will ich genau so nicht machen. Lernt man ja auch viel. Die will ich jetzt sicher nicht nennen. Nein, aber ich habe... natürlich sehr eine intensive Zeit mit Regula, anfänglich Oli auch und dem David hatte, im Aufbau von der Agentur. Ich glaube, da gibt es eine sehr grosse gegenseitige Inspiration. Ich muss aber auch zum Beispiel sagen, der Roman Geiser als Figur, wo Fahner die letzten 10-11 Jahre auch ein bisschen zu dem aufgebaut hat, was es jetzt ist, so ein bisschen die Grundvision gehabt hat, extrem prägend, auch mit seinem in dem Sinn unternehmerischen Vorantreiben, ins Risiko gehen, Themen zu sehen von der Zukunft und die mit allen Konsequenzen umzusetzen. Da habe ich ganz viel mitgenommen. Nehme im Moment ganz viel mit in der Co-CEO-Führung mit Michelle. Eine intensive Zusammenarbeit im Sparring. Extrem spannend auch sein Weg und teilweise auch andere Blickwinkel, wenn man sehr viel gesehen. Aber ich bin natürlich auch, ich habe es vorher gesagt, prägt von all den Menschen rundherum, wo ich mir einzelne Sachen so rausziehe. Natürlich aber auch wiederum prägt jemand, der dann meistens gerade in so einem Thema vergessen geht. Bin ja glücklich verheiratet. Habe eine extrem, das darf man so sagen, coole Frau, wo mir auch ganz viel gibt, wo ich mir ganz viel abschaue, wo wir ganz viel zusammen machen. Natürlich auch eine wichtige Inspiration für ganz vieles, wo dann so... Im Alltag, im Berufsalltag vielleicht nicht so in Erscheinung tritt, aber eigentlich für mich selbstverständlich die grösste Inspiration ist.
Man sagt ja, Menschen, die sich gut können inspirieren lassen von vielen anderen Menschen, die sind erfolgreicher. Das hast du offensichtlich Menschen um dich herum, die dich inspiriert haben. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Podcast. Ihr habt einen eigenen Podcast gehabt, zwar der mit dem besten Namen auf dem Kommunikationsmarkt Schweiz, der Rodcast, wo quasi der Name von der Agentur gerade integriert war, perfekt integriert. Die letzte Ausgabe ist schon ein bisschen länger her. Wieso haben wir aufgehört?
Hey, ich glaube, zu viel Arbeit gehabt und zu viel geschafft. Auch mal noch so, glaub schon eine Pandemie, die dazwischen gekommen ist, wo wir es uns doch sehr beschäftigendes Mandat alle zusammen, also Regula, David und ich, die so ein bisschen für den Podcast auch verantwortlich gewesen sind, wo uns das Mandat so in der Pandemie recht dazwischen gekommen ist. Eigentlich aber, also muss man auch sagen, die spannendste, fast so ein bisschen die spannendste Aufgabe, die wir jemals gehabt haben, versuchen auch ein Teil davon zu sein, wie wir die Pandemie kommunikativ in der Schweiz und die ganzen Gesundheitsthemen zusammen mit dem BAG an die Bevölkerung bringt. Das hat dem so ein bisschen eine Pause verordnet und irgendwie hat er noch kein Comeback gegeben. Der Rodcast aus dieser Pause. Vielleicht müssen wir ihn mal wieder beleben.
Ja, also du hast mir ja quasi im Off gesagt, ja, weißt du, haben dann alle einen Podcast gehabt, dann haben wir aufgehört. Das ist natürlich die coole Antwort.
Das wäre eine coole Antwort gewesen, ja. Aber wir sind weder die Ersten gewesen. Aber es ist spannend, also als Kommunikationskanal und auch in der eigenen Nutzung, oder? Immer noch etwas extrem Intelligenz und... Also du hast jetzt vorher auch Beispiel Inspiration oder auch Themen wie Wissen, wo man über Podcasts wie fast nichts anderes kann konsumieren. Ich müsste mir auch unsere Podcasts zusammenlegen. Decode the Bus, the Rodcast.
Decode the Rod.
Nein.
Cast.
Ja.
Geht irgendwie noch nicht so ganz.
Nein.
Aber vielleicht, du hast es vorher erwähnt, natürlich ganz wichtiges Kapitel, eben die BAG-Kommunikation, die Corona-Krisen-Kommunikation vom Bund. Die, die es nicht wissen, das ist von Rod gemacht worden, wo der Pablo da eben führend mit dabei war. Das heisst, irgendjemand, oder nein, ich muss anders sagen, alle hier aussen haben irgendwann mal Kommunikationspieces von der Firma Rod gesehen, weil es einfach allgegenwärtig und überall war. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Kampagne noch reden würden, das würde zu viel Zeit verbrauchen, aber einfach zu sagen, dafür ist auch der Pablo verantwortlich gewesen. Was nervt dich?
Privat oder im Beruflichen?
Hey, das kannst du im Fall ganz selber entscheiden.
In beiden Bereichen nerv ich mich über mich. Mhm. Sowohl privat als auch beruflich. Wenn ich Sachen nicht gut mache, oder wenn ich so wie ich es mir vorstelle, oder wenn ich ewig die gleichen Sachen nicht gut mache, das nervt mich. Ich habe schon gesagt, versuche mich eigentlich wenig oder einen schnell drehenden Alltag. Ich sollte mich nicht zu viel mit Kleinigkeiten aufhalten, schnell die grossen Flanken sehen, die grossen Themen und vielleicht auch mich dann ein bisschen zurücknehmen, wenn ich ab und zu mal genervt bin. Ich glaube, es ist noch eine wichtige vielleicht Fähigkeit, sich selber nicht allzu wichtig zu nehmen und schauen, was ja, die wichtigen Themen sind.
Ja. «The Subtle Art of Not Giving a Fuck» ist eines der Bücher, wo ich immer wieder mal ein paar Zeilen daraus lese. Da geht es ein bisschen um das Thema. Wir kommen ganz langsam zu dem Schluss. Als letzte Frage, was sind deine persönlichen Ziele? Hast du überhaupt Ziele?
Hey, meine persönlichen Ziele sind einerseits, das klingt jetzt sehr wahrscheinlich ein bisschen langweilig, aber wir haben eine berufliche Strategie. Das sind berufliches Ziel, eine Strategie bestmöglich umsetzen. Das ist ja auch meine Aufgabe, die wachsende Agenturgruppe auszubauen und zum Funktionieren zu bringen und erfolgreich zu machen. Das ist mein berufliches Ziel. Mein privates Ziel ist, ein möglichst guter Vater zu sein für unsere Kinder, einen anständigen, guten Ehemann. Und mein sportliches Ziel ist, möglichst wenig zu tappen und choked zu werden und vielleicht den einen oder anderen Wettkampf zu gewinnen, das Jahr.
Vielleicht könntest du mal ein Turnier in der italienischen Jiu-Jitsu-Liga teilnehmen.
Ja, könnte ich natürlich jetzt ein bisschen braggen, wie man so schön sagt, da ich ja letztes Jahr in Rom an der Europameisterschaft gewesen bin und dort nicht ganz erfolglos im Jiu-Jitsu, von dem her.
Also, wo du teilgenommen hast?
Ja.
Ah, okay. Du bist wie viel geworden?
Ich bin Europameister geworden in der Altersklasse Master 3. Das sind alle die zwischen 40 und 45 in der Gewichtsklasse bis 91,5 Kilo und in der Gürtelklasse blauer Gurt.
Okay. Also du hast den blauen, nein, du hast den violett Gurt?
Ja, oder? In der Zwischenzeit bin ich promoted worden.
Ah. Ja. Hey, das ist doch das perfekte Schlusswort. Ein Erfolg in Italien an der Europameisterschaft im Jiu-Jitsu. Das war es. Decode the Bus, Special Edition mit Pablo Körfer. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
Danke vielmals, Fabio. Hat sehr viel Spass gemacht.